Ja, liebe Geschwister, liebe Versammelten, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, auch hier an diesen Tagen dabei sein zu dürfen und auch vieles mitnehmen und lernen zu können. Und bin Gott auch sehr dankbar, euch alle heute und jetzt meinerseits zu diesem Gottesdienst begrüßen zu können. Und der Wunsch meines Herzens ist, dass Gott uns gemeinsam segnen möchte und uns in unserem Inneren reichlich stärken und auch füllen möchte. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare, ermutigende Lied, das wir eben gehört haben. Denn dem heißt es: Seitdem Gott an mir ein Wunder getan hat, und das Wunder besteht darin, dass wir Vergebung der Schuld haben, glaube ich an Wunder. Denn für Gott sind Wunder kein Problem. Und wisst ihr, dieses Wunder, das Wunder der Erlösung, das ist das Höchste, was wir Menschen lebend in dieser Welt haben dürfen. Und deswegen besingen wir es: Erlösung ist das höchste Gut, das je ein Mensch noch fand. Und so wollen wir heute gemeinsam zurückschauen zu den Themen und Gedanken dieser Tage und zu dieser grundlegenden Frage: Sind biblische Prinzipien für Ehe und Familie noch zeitgemäß? Und wir wollen heute in dieser Versammlung uns die Frage stellen: Warum gibt es denn überhaupt eine Familie, eine Ehe? Und wisst ihr, diese grundlegende Frage, sie führt uns zurück zu dem Beginn, zu dem Anfang, zu der Gründung der Ehe und automatisch auf den, der die Ehe und die Familie gestiftet hat, auf Gott. Und das führt uns wiederum automatisch zu seinem Wort, das uns den Werdegang des Geschehens und auch das, wie Gott alles geschaffen hat, ganz eindeutig beschreibt. Und ich möchte heute in diesem Zusammenhang über das Thema sprechen: Warum gibt es überhaupt eine Familie? Ihr Lieben, dieses Thema bezieht sich speziell und sehr stark auf unser Leben. Und weil jeder von uns in einer Ehe oder Familie ist, geht es jedem an und jeder wird irgendwie angesprochen. Und ich möchte heute versuchen, mit der Hilfe Gottes diesen Bezug herzustellen. Einer Familie und deren Prinzipien zu den Prinzipien der Gemeinde und zeigen, dass die Prinzipien der Familie und Ehe gleichgestellt sind den Prinzipien der Gemeinde, die Jesus erbaut. Und die Richtlinie, die Schnur, nach der wir uns ausrichten, ist das Wort Gottes, das uns diese Prinzipien vor Augen führt. Nun, ihr Lieben, wir alle sind sehr vertraut mit dem Thema Familie. Denn wir alle gehören in irgendeine Familie. Gott wollte eine Familie. Wir sehen, dass auch Jesus Christus, als er das erste Wunder tat, tat er das im Rahmen einer Hochzeit, einer Gründung einer Familie. Und somit diese Institution auch segnete, indem er dieses Wunder dort getan hat. Und wir wissen, dass Gott als Gründer der Ehe und Familie auch sehr auf das Wohl dieser Einrichtung, die er selbst gebildet hat, bedacht ist. Und doch ist keinem von uns verborgen, dass in heutiger modernen Zeit des Überflusses und des Wohlstandes in den Ehen und Familien es immer wieder zu großen Nöten und Problemen kommen kann. Viele Ehen leiden nun nur noch unter tiefem Schmerz. Und in vielen Familien wird das Leben nicht mehr gelebt, sondern man versucht, einander irgendwie gerade noch so zu ertragen. Und viele leiden unter diesem inneren Schmerz, mit dem man ohne die Hilfe Gottes alleine nicht zurechtkommen kann, bis es letztendlich zu einer Trennung, Scheidung oder sonstigem kommt. Und die Ursachen dafür sind sehr, sehr unterschiedlich. Zerrissenheiten, falsches Verständnis füreinander, Zerrüttenheit, Zerrissenheit in den Verletzungen der Gefühle gegeneinander, missverstanden sein in der Ehe und vieles, vieles andere. Und viele haben sich einfach an das schwarz gemahlene Leben so gewöhnt, immer in der Stellung der Selbstverteidigung zu leben oder in der Stellung des Angreifers zu wechseln. Man lebt in diesem unangenehmen, grauen, vielleicht sogar leidvollen Zustand, der sich von Tag zu Tag nur noch verschlechtert und gleich einer Spirale immer unerträglicher, immer schwieriger wird, es irgendwie korrigieren oder verändern zu können. Ihr Lieben, muss es eigentlich so sein? Ist die Ehe und Familie auf dieser Basis gegründet? Oder war Gottes Plan bei der Gründung der Ehe tatsächlich so negativ, so unvollkommen, dass es zu diesen unglücklichen Situationen in der Ehe kommen kann? Und wie gut, ihr Lieben, dass wir Gottes Wort haben. Das Wort Gottes gibt uns einen Einblick in diesen göttlichen Plan und gibt uns einen hellen Schein der Hoffnung für eine ganz andere Seite einer Ehe und einer Familie. Und darum lasst uns an das Wort Gottes uns wenden und einen längeren, uns allen sehr gut bekannten Text gemeinsam lesen, aus Epheser Kapitel 5, und wir lesen hier vom Vers 22. Epheser 5 vom Vers 22. Und da heißt es, die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn, denn der Mann ist der Frau Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, und er ist seines Leibes Heiland. Aber wie nun die Gemeinde ist Christo untertan, also auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie dargegeben. Auf dass er sie sich heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad in Wort. Auf dass er sie sich selbst darstellte, als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigene Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt sein, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Um deswillen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Denn auch ihr, ja, ein jeglicher habe lieb seine Frau als sich selbst. Die Frau aber fürchte oder ehre den Mann. Der Ratschluss Gottes für eine Ehe. Und gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass die Grundprinzipien einer Ehe, einer Familie, sehr eng, laut dieser Schriftstelle hier, mit den Grundprinzipien der Gemeinde verbunden sind. Das bedeutet, ihr Lieben, dass die Gründung der Ehe, dass das Leben der Ehe und Familie, dass der Erhalt der Ehe und Familie, dass die Funktion in der Ehe der Familie auf gleicher Basis, auf gleichen Prinzipien, auf gleichen Bedürfnissen besteht, wie auch die der Gemeinde. Und deswegen, ihr Lieben, besteht eine gesunde Gemeinde, eine funktionierende, gesunde Gemeinde, nur aus gesunden und funktionierenden Ehen und Familien. Und noch etwas, ihr Lieben, um auf die Frage einzugehen, die in unserem Leitgedanken ist: Sind die Prinzipien heute noch aktuell, zeitgemäß? Wenn wir biblische Prinzipien für die Ehe und Familie in Frage stellen, ob die zeitgemäß sind, dann können wir, wenn hier diese Verbindung zwischen Familie und Ehe mit der Gemeinde uns dargestellt wird, auch genauso hinterfragen, ob die Prinzipien der Gemeinde heute noch zeitgemäß sind. Und aus dem Wort Gottes wissen wir, dass Jesus sagt: Ich will bauen meine Gemeinde. Und wir merken und sehen es und nehmen es wahr, dass Jesus intensiv heute noch am Bauen seiner Gemeinde ist. Und deswegen schließt sich hier der Kreis und bedeutet, wenn Gott intensiv am Bauen seiner Gemeinde heute noch ist und seine Gemeinde aus gesunden Ehen und Familien besteht, dann baut Gott gesunde Ehen und Familien, aus denen er seine Gemeinde als herrlich, ohne Funkel und Runzel darstellen will in dieser Welt. Wir sehen also, dass die Prinzipien heute noch zeitgemäß und aktuell sind. Ihr Lieben, wir haben die Möglichkeit, nach nun mehr als 22 Jahren unserer Ehe zurückzuschauen. Und ich muss sagen, diese 22 Jahre der Ehe waren gute Jahre. Es waren nicht immer leichte Jahre. Es gab auch Zeiten der Anpassung, wo wir die große Hilfe von Gott gebraucht haben. Und wir sind Gott sehr, sehr dankbar, dass wir miteinander lernen durften, das Schiff der Ehe mit der Hilfe Gottes durch schwere und leichte Zeiten führen zu können. Auch unsere Egos gerieten manchmal aneinander. Es hat auch Verletzungen gegeben. Aber ihr Lieben, weil es Liebe gegeben hat, hat es auch die Fähigkeit gegeben, uns gegenseitig zu vergeben. So dass meine Frau und ich heute sehr gut einander verstehen können. Es ist so schön, dass wir beide sagen können, es hat sich gelohnt, durch all diese Phasen des Lebens durchzugehen, um dorthin zu kommen und da zu gelangen, wo wir heute stehen. Und das miteinander in Anspruch nehmen dürfen, genießen dürfen, was Gott uns heute schenkt. Es war nicht immer leicht, aber es ist schön. Und dieser Zustand der Schönheit nimmt durch die Gnade Gottes immer mehr und mehr zu, obwohl wir älter werden und immer unschöner. Wisst ihr, Lieben, jemand hat verglichen der Anpassung in der Ehe mit zwei Stachelschweinen in dem kalten Alaska. Der Winter kam und im tiefen Schnee merkten sie die Kälte. Sie zogen sich näher, aber dann verletzten sie sich gegenseitig mit ihren Stacheln. Und sie zogen wieder auseinander und merkten, dass es ihnen wieder kalt wird. Um warm zu bleiben, mussten sie es lernen, wie sie sich nähern können, ohne sich ständig gegenseitig verletzen zu müssen. Ihr Lieben, ich glaube, dass es in der Ehe zum Teil ähnlich ist, dass wir lernen müssen, jeder für sich sein eigenes Ego zu entthronen, so wie es in Gottes Wort in Philipper 2, Vers 3 heißt. Und da heißt es, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Ihr Lieben, und das dazu, damit wir bereit sind, uns in unseren Familien, in unseren Ehen, in die Nähe des anderen zu kommen, ohne einander verletzen zu wollen, ohne einander verletzen zu müssen, damit wir einander in der Ehe, damit wir einander in der Familie nicht aus der Ferne, sondern aus der Nähe tragen können. Es ist möglich zu lernen und es ist nie zu spät. Und ich möchte dazu herzlichst ermutigen, Gottes Beistand und Hilfe für unsere Familien, für unsere Ehen, besonders in unserer Zeit, in Anspruch zu nehmen. Es ist Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit, eine Ehe, ihr Leben zu führen in dieser Welt, eine Familie zu haben in diesem Leben, in der Freude, in der Geborgenheit, Zuversicht, in der Harmonie und Liebe zu erleben sind. Wisst ihr, wenn ich als vor einem Brautpaar stehe, das getraut wird, und das Ja-Wort abfrage, dann mache ich meistens so, dass ich sage, ja, ich lese einen Text, den wir hier gelesen haben, und dann sage ich, aufgrund des verlesenen Wortes frage ich dich so und so, ob du diese deine zukünftige Braut und Ehegatten so und so in aller Liebe und Treue umgeben willst, ihr Beistand verleihen in guten und in schlechten Zeiten, in Freud und Leid, ja in Krankheit und Gesundheit, in allen Tagen des Lebens, bis es Gott gefällt, euch voneinander zu scheiden. Dann antworte vor Gott und allen Anwesenden mit einem Ja. Und wisst ihr, was in der letzten Zeit meistens passiert? Die Eheleute oder die Brautleute, die antworten Ja mit Gottes Hilfe. Geschwister, und ich merke, dass genau dieser Zusatz sehr oft vergessen wird. Mit Gottes Hilfe. Und ich möchte uns ermutigen, in unserer Zeit der vielen Einflüsse, über die wir jetzt in der letzten Zeit gehört haben, diese Hilfe Gottes in unseren Gebeten, für unsere Ehen, für unsere Familien zu beanspruchen. Diese Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen in unseren Gebeten. Nun, ihr Lieben, warum gibt es denn überhaupt eine Familie? Ich glaube, wenn wir jeder einen Zettel bekommen würde und aufschreiben würden eine Antwort auf diese Frage, warum es überhaupt eine Familie gibt, würden sehr, sehr viele verschiedene Antworten kommen. Viele Menschen denken, die Familie ist eine Einrichtung für mich, wo ich kommen und nehmen darf. So wie sehr viele Menschen es genauso auch über die Gemeinde denken. Ich komme, um zu nehmen. Nicht, ich komme, um zu geben und entgegennehmen, sondern ich komme, um zu nehmen. Eine solche Einstellung in der Ehe, in der Familie, führt grundlegend zu einem riesigen Problem. Wo dieser grundsätzliche Fehler getan wird, dass man die Führung, die Einstellung, den Blick auf die Familie in die Ehe komplett verfehlt hat. Und es ist auch kein Wunder, dass manche Familien und Ehen dann in diesem Zustand unglücklich sind. Und man fragt immer wieder gewisse Personen, ja, warum kracht es dann bei mir immer wieder? Wenn wir diese Einstellung leben, ich und alles soll sich um mich drehen und alles ist auf mich abgestimmt, dann haben wir, glaube ich, ein grundlegendes Problem. Und ich möchte im Folgenden, ihr Lieben, auf zwei Punkte eingehen, um diese Frage zu beantworten, warum gibt es überhaupt eine Ehe? Der erste Punkt, den wir betrachten wollen, soll uns diese Perspektive der Antwort aus unserer menschlichen Sicht zeigen. Der zweite Punkt als Antwort auf diese Frage, wollen wir schauen, wie Gott aus seiner Sicht, aus der Perspektive der göttlichen Sicht diese Antwort lauten würde. Nun, wir lesen gemeinsam zu Beginn einen Abschnitt aus 1. Mose, Kapitel 2. Und wir lesen hier Vers 19 und 20. Erste Mose 2, Vers 19 und 20. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, dass er sie sehe, wie er sie nannte. Denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollen sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglicher Vogel und Vieh unter dem Himmel einen und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfen gefunden, die um ihm wäre. Jemand sagte einmal, dass diese Aussage oder diese Aufgabe, die Adam hier bekommen hat, vermutlich dazu gedient hat, damit er in seinem Inneren persönlich zu der Überzeugung kommt, dass er alleine ist. Und sicherlich diente es auch irgendwie dazu, denn es kamen allerlei Tiere vor ihm, denen er einen Namen geben sollte. Und da kam ein Herr-Elefant, eine Frau-Elefant, und da kam ein Herr-Giraffe und Frau-Giraffe, und da kam ein Herr-Löwe und Frau-Löwe und Katze und Hund und alles andere, und er gab ihnen einen Namen. Und er steht da als Herr, aber ohne Frau. Sie kommen paarweise vorbei und er nennt sie und er beginnt, die Einsamkeit zu begreifen, zu verstehen. Sie kommen in Gemeinschaft und ich bin Mutterseelen allein. Und wisst ihr, zu diesem Zusammenhang sagte Gott, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm sei. Und dann heißt es in Vers 20b, und der Mensch gab einem jeglicher Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Hilfe gefunden, die um ihm wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Mensch fallen und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippe eine und schloss die Städte zu mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Und so kam es, ihr Lieben, dass Gott selbst für den Adam eine Gehilfin baute, die aus ihm selbst bestand. Nicht aus dem Kopf, damit sie nicht über ihm herrsche, auch nicht aus dem Fuß, dass sie ihm zertrete, sondern aus der Stelle, wo seinem Herzen am nächsten war. Damit diese beide Gemeinschaft haben können. Und nun die Frage, warum gab Gott eigentlich Adam die Gehilfin? Weil er alleine war. Und genau das, ihr Lieben, hat hier sehr, sehr viel über den Grund der Ehe, der Familie zu sagen. Aus unserer menschlichen Perspektive heraus, weil der Mensch alleine war und warum ihm Gott eigentlich die Gehilfen gegeben hat, damit er Gemeinschaft haben kann. Und das ist dieser erste Punkt. Die Ehe ist deswegen da, die Familie ist deswegen da, damit wir Menschen untereinander Gemeinschaft haben können. So wie die Gemeinde da ist, damit Menschen erbaut in der Gemeinschaft werden können, so auch die Ehe. Was macht man, wenn man alleine ist, ihr Lieben? Man sucht Gemeinschaft mit anderen. Schaut mal schon, ein Baby, ein Kind in der Nähe der Eltern freut es sich. Es sucht die Gemeinschaft, den Kontakt mit den Eltern. Und es beginnt zu weinen, wenn die Eltern nicht dabei sind. Es freut sich, wenn vielleicht, ich kann mich erinnern, wenn ich mich nach Hause begeben habe und auf den Boden gelegt habe, dann sie krochen, sie kletterten über mich und sie hatten immer in der Nähe Freude. Aber wenn die Mutter aus dem Zimmer rausgeht und das Kind im Zimmer alleine bleibt, was macht es? Es krabbelt nach. Es spürt, die Mutter ist weg. Es sucht die Gemeinschaft, die Nähe der Eltern. Oder wenn das Kind mit der Eltern alleine oder mit der Mutter alleine ist und dann die größeren Geschwister nach Hause kommen, schaut mal, wie es sich freut. Warum? Es freut sich über die Gemeinschaft. Es freut sich deswegen, weil es spürt, die anderen sind da, die mit mir etwas machen können, unternehmen können, die Gemeinschaft mit mir haben können. Und ich denke, wir als Erwachsene, vielleicht schon sogar älter gewordene Menschen, wir sind vor Stunden der Einsamkeit nicht verschont geblieben. Wo wir alleine waren, wo wir keinem unsere Not, unser Leid mitteilen konnten. Und wie sehnten wir uns dann nach jemand, der uns verstehen würde, der ein offenes Ohr für uns haben würde, der einfach kommen würde, um einfach nur da sein zu können. Und wir fragten oder waren innerlich mit diesem Gedanken beschäftigt, oh, dass ich nur einen Menschen hätte, jemanden, mit dem ich diese Gemeinschaft haben könnte. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite leben viele unter einem Dach, essen an einem Tisch, aber innerlich sind sie einsam, alleine, weil man es eventuell verfehlt hat, diese Zielverfehlung in der Ehe zugelassen hat. Und man lebt so nicht mehr miteinander, sondern so nebeneinander. Die Ehe, ihr Lieben, die Familie wurde von Gott dazu gegründet, und das möchte ich unterstreichen, damit wir uns untereinander verständigen. Das ist das Herz der Ehe. Und diese Verständigung hat uns Gott durch die Gemeinschaft gegeben. Gott merkte, er sah, dass Adam alleine war. Er brauchte jemanden, mit dem er Gemeinschaft haben konnte. Und dieses Bedürfnis, auf dieses Bedürfnis hat Gott reagiert und ihm diese Ehefrau oder diese Gehilfen gegeben. Wir können uns erinnern doch an die Zeit der ersten Begegnungen, bevor wir mal geheiratet haben. Wie war die Zeit so schnell vergangen? Wie war es doch so schön, miteinander die Zeit zu verbringen? Und wie schnell kam der Abend und man wieder irgendwie sich trennen musste. Und man hat sich so viel zu sagen und man hat es immer noch nicht geschafft, sich auszureden. Wisst ihr, das ist dieses, was Gott uns irgendwie gegeben hat. Was er als Bedürfnis gesehen hat und uns irgendwie dieses Bedürfnis ausfüllen und schenken wollte. Diese innere, tiefe Freude der Gemeinschaft. Wenn sie fehlt, ihr Lieben, dann fehlt die Basis, der Grundsatz, das Grundprinzip. Wie auch in der Gemeinde die Gemeinschaft wichtig und notwendig ist, mit dem himmlischen Vater. Gemeinschaft ist also das Grundbedürfnis des Menschen, miteinander Gemeinschaft pflegen zu können, gehört zu den Grundbedürfnissen des Lebens. Gemeinschaft in der Ehe, Gemeinschaft in der Familie besteht auch aus gewissermaßen Berührung, aus einem persönlichen Kontakt, wo man miteinander wirklich in dieser Gemeinschaft lebt. Nicht nur auf Entfernung, sondern in der Nähe. Jemand sagte oder erzählte über eine Studie, dass wenn zum Beispiel ein neugeborenes Kind an einem Brutkasten liegen würde, man würde es speisen, man würde es versorgen mit allem Notwendigen, dass es Überlebensmöglichkeiten hat, aber man würde keinen Kontakt, keinen menschlichen Kontakt zu ihm pflegen, würde das Kind im höchsten Fall sterben und im besten Fall, wenn es überlebt, würde es sich nicht normal entwickeln können, weil ihm die Gemeinschaft gefehlt hat. Er hat seinesgleichen nie gesehen, deswegen konnte er sich auch nie gesund entwickeln, als Mensch. Und wir sehen, dass Gott schon in uns dieses Bedürfnis hereingelegt hat, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und wisst ihr, viele Ehen sind innerlich oder können innerlich sterben. Bei der besten Nahrung, bei der besten Versorgung, bei den besten äußeren Umständen, einander sich so weit zu entfernen, dass die Gemeinschaft, das Grundbedürfnis, nicht mehr vorhanden ist. Und ihr Lieben, wenn wir so weit kommen, dass wir uns in unserer Ehe, in unserer Familie nichts mehr zu sagen haben, dann ist es traurig um uns bestellt. Sehr traurig, würde ich mal sagen. Und darum ist es notwendig, dass dieses Grundbedürfnis für unsere Ehe, für unsere Familie klar verstanden wird. Und wir uns auch unsererseits in unserer Funktion als Vater, als Mutter, als Familienmitglied darum bemühen, Gemeinschaft zu haben. Die Gemeinschaft zu suchen. Es ist überaus wichtig zu lernen, in der Gemeinschaft miteinander zu leben, einander verstehen zu versuchen zu verstehen, uns einander mitteilen zu können, uns einander irgendwie öffnen zu können, zu erzählen, was mir weh tut, was mich bewegt, was mich freut, woran ich besondere Interessen finde, was mir am anderen irgendwie besonders gefällt, dass wir in dieser Gemeinschaft uns bauen möchten und nach dem Prinzip des Wortes Gottes einander höher achten als uns selbst, dass wir es lernen, nicht nur das Negative einander zu erzählen, sondern auch das Positive, dass wir es lernen, dem anderen zu erzählen, was ich an ihr gut finde, wo es mir besondere Freude bereitet. Genauso, dass wir auch über unsere Kinder und mit unseren Kindern in der Ehe es besprechen können. Alles, was uns bewegt, alles, was ansteht, dass es irgendwie von unserer Seite das Möglichste getan wird. Dass wir das Prinzip verstanden haben und aus diesem verstandenen Prinzip aus dorthin lenken und führen die Ehe, die Familie in unserer Funktion und Aufgabe, damit dieser Grundsatz als Basis gegeben ist. Verständigung in der Gemeinschaft, ihr Lieben, das ist sozusagen dieses Herz der Ehe und der Familie. Denn Gott hat einmal gesagt, es ist nicht gut, und ich möchte es nochmal unterstreichen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Deswegen gab er ihm die Eva, damit er Gemeinschaft haben kann. Dieses Grundbedürfnis, Gemeinschaft mit anderen zu haben, sollte unbedingt in unseren Familien gepflegt und gestillt werden. Und ich sagte, oder wir haben es ja in Epheser 5 auch gelesen und gesehen, und hier heißt das, wie der Mann mit der Frau umgehen soll und die Frau mit dem Manne. Und Paulus sagt dann zum Schluss im 32. Vers, ich sage also von der Gemeinde, so ist es dort. Und hier ist das genau das gleiche Prinzip. Diese Gemeinschaft ist ja das Grundbedürfnis der Kinder Gottes. Es ist das Prinzip, worauf unser Leben ausschließlich basiert. Wenn wir keine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater haben, dann ist das Grundbedürfnis eines Kindes Gottes gestört. Und diese Gemeinschaft besteht eben aus diesem Kontakt, aus dieser Berührung mit dem Wort Gottes. Nicht nur aus der Ferne es zu hören, sondern dass ich selbst mir Zeit nehme, dass ich zum Teil mich sogar irgendwie dazu zwinge, andere Dinge zur Seite zu legen und in die Gemeinschaft mit dem Herrn zu gehen, um zu beten, um zu lesen, um in Gemeinschaft mit Gott verweilen zu können. Wir sehen, dass es genau diese Parallele ist, wie wir auch am Anfang gesehen haben, zwischen der Gemeinschaft in der Ehe wie auch zwischen Gott und der Gemeinde. Und es ist unbedingt notwendig, dass dieses Grundbedürfnis in unseren Familien gestillt werden könnte. Wisst ihr, ihr Lieben, manche Jugendliche unserer Zeit sind sehr traurig, weil sie sehr, sehr einsam sind, weil sie sich irgendwie verstoßen fühlen von der Familie, in der Familie, und weil sie sich nicht angenommen fühlen, weil sie vielleicht mit ihren Problemen der Pubertät nicht fertig geworden sind und ihre Eltern es versäumt haben, mit ihnen zu sprechen, auf sie zuzugehen, sie zu fragen, was sie bewegt, mit ihnen Gespräche zu führen. Und sie sitzen da und schmoren vor sich hin in ihren inneren Verklemmtheit und kommen sich so vor, so wurde es mir zumindest gesagt, wie einer, der unheimisch sich fühlt in einem fremden Land und zusätzlich die Sprache dieses Landes nicht versteht. Er ist sowieso in der Fremde, aber er kann sich auch noch zusätzlich gar nicht öffnen, verständigen, weil er die Sprache nicht versteht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Familien, in den Ehen die Offenheit haben, zueinander als Eheleute, aber auch miteinander als Familie. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er uns immer wieder dieses vor Augen stellt, diese Prinzipien, aufgrund deren unsere Ehen richtig, unsere Familien segensreich funktionieren können. Und deswegen sind die heute in unserer Zeit aktuell wie nie zuvor. Denn die Einflüsse unserer Zeit, sie sind viel größer, viel mächtiger, viel spezifischer wie die, wo wir denken, vor 20, 30, 40 Jahren zurück waren. Und nun kommen wir auch noch zum zweiten Punkt unserer Betrachtung und sehen, dass als Antwort auf die Frage, warum gibt es überhaupt eine Ehe aus der Perspektive, wie Gott es sieht. Und zwar, warum gibt es überhaupt eine Familie? Damit wir die Aufgabe Gottes in der Familie verstehen und erfüllen. Die meisten Menschen sehen leider diese Aufgabe in ihren Familien, in der heutigen Zeit, in ihren Ehen nicht. Wenn man sie fragt, warum, wozu gibt es überhaupt eine Familie? Dann sagen die einen, ja, damit wir glücklich sein können, damit es uns gut geht, damit wir Kinder haben können, damit wir miteinander Freude erleben können, Spaß haben. Ja, das sind so die Antworten. Aber die wenigsten antworten richtig und richten sich nach den biblischen Prinzipien. Dass Gott einen bestimmten Gedanken dabei hatte, als er die Ehe, als er die Familie gegründet hat. Und zwar, Gottes Gedanke bei der Bildung der Familie, der Ehe, war, dass sie in dieser Gemeinschaft, die wir eben betrachtet haben, in der Gemeinschaft der Ehe, in der Gemeinschaft der Familie, ihn als Schöpfer verherrlichen soll. Wir leben als Christen, besonders in der letzten Zeit, so in dem Gedanken, wir sind ein Einzelkämpfer. Ich habe eine Beziehung zu Gott, ich habe mich bekehrt und ich diene Gott und ich brauche niemand irgendwie. Mit anderen Christen, ja, möchte ich nicht viel zu tun haben. Am besten, ich habe mit keinem viel zu tun. Mich begrüßen, das reicht schon aus. Wir haben eine Aufgabe von Gott, ihr Lieben, bekommen. Gemeinsam Gott zu dienen, als wir geheiratet haben, als wir die Ehe gegründet haben. Dass der Herr als Dritter in unserer Ehe agieren möchte. Und dass wir ihm verherrlichen möchten. Und wir haben in Epheser 5 diese Prinzipien gesehen, wie es in der Ehe zu funktionieren hat. Und dann zum Schluss, nachdem Paulus das beschreibt, wie die Frauen zu ihren Männern, wie die Männer zu ihren Frauen sein sollen, wie das gesamte Verhältnis in einer Ehe sein sollte, dann sagt er in Vers 32, das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christus und der Gemeinde. Was meint Paulus damit? Paulus meint damit die Ehe, die Familie. Die Ehe im Kleinformat ist genau das Gleiche, was die Gemeinde im Großformat ist. Was Christus für die Gemeinde ist, das ist er auch für uns als Familien, als Ehen. Was Christus mit der Gemeinde zu tun hat, das hat er mit uns zu tun, weil es aus den Familien bildet er die Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde, aber er ist genauso auch das Haupt des Ehemannes. Und ihr lieben Menschen, die uns betrachten, sollen sehen, an unserem Umgang miteinander, an meinem Umgang mit meiner Frau, wie Christus mit seiner Gemeinde in dieser Welt umgeht. Das ist diese Aufgabe, die wir bekommen haben. Die Menschen sollen sehen, gläubig oder ungläubig, Christen oder Unchristen, unsere Kinder oder andere Menschen, die sollen an Umgang mit mir sehen, wie Jesus Christus mit seiner Gemeinde umgeht. Und Leute sollen sehen, dass wir diesen missionarischen Auftrag haben, in unserer Ehe den Herrn zu verherrlichen. In den Gemeinden haben wir den Auftrag, den Herr im Mittelpunkt zu haben und seine Ehre zu suchen, egal um was es geht. Dass er das Zentrum, der Mittelpunkt der Verkündigung, der Lieder, der Beiträge, alles dessen, was hier gemacht wird, dass er im Zentrum, im Mittelpunkt steht. Und schaut mal, in der Ehe ist es so, dass wir den Auftrag bekommen, in allem, was wir machen, in unserem Verhältnis zueinander, in dem, was wir miteinander machen, dass er im Zentrum, im Mittelpunkt steht. Dass wir tatsächlich gemeinsam danach suchen, am ersten nach dem Reiche Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. In den Ehen, in den Familien haben wir bei der Gründung diesen Auftrag schon bekommen, Christus zusammen zu verherrlichen. Und hier steht wirklich in diesem Auftrag die Ehre Gottes auf dem Spiel. Wenn wir diesem Auftrag nicht gerecht werden, dann verherrlichen wir Christus nicht. Und Menschen sehen unser verkehrtes Leben und sie denken sich, ja, wenn die schon als Christen miteinander nicht auskommen können, wie soll ich überhaupt gläubig werden? Verstehen wir, welch einen großen Auftrag und auch welch einen Einfluss das, was wir tun in der Ehe, auf andere gibt oder auswirkt. Die Menschen sollen also an unseren Ehen, an unseren Familien, das Wesen Jesu mit uns Christen sehen und erkennen. Sie sollen an unserem gegenseitigen Verhalten, wie ich mich zu meiner Frau verhalte, wie meine Frau zu mir sich verhält, sehen das Prinzip des Umgangs zwischen Christus und den Kindern Gottes, seiner Gemeinde. Und das ist die Aufgabe, die wir bekommen haben hier in dieser Welt. Wir sind von Gott zusammengefügt worden, damit wir gemeinsam, nicht alleine, gemeinsam diesen Auftrag erfüllen und durch gute und schwere Zeiten den Beweis unseren Mitmenschen erbringen können, dass diese göttlichen Prinzipien, auf denen Gott seine Gemeinde baut, tatsächlich wahrhaftig sind. Alles, ihr Lieben, was die Bibel über die Gemeinde sagt, was über die Gemeinde steht, kann im gewissen großen Sinn auch auf die Familie, auf die Ehe bezogen oder angewendet werden oder auch umgekehrt. Und wir sehen, dass selbst wir als Kinder Gottes oder Menschen, die wiedergeboren werden, die sich zu Gott bekehren, die ein Kind Gottes werden, die werden in die Familie Gottes hineingeboren. Johannes 1, Vers 12, die ihm aber angenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder. Wir sind in der Gemeinde genauso Kinder und gehören zu der Familie. Und Gott hat zu uns als Familie Gottes dieses Verhältnis, dass er uns pflegt, nährt, damit wir eine Gemeinde sind, die ohne Tadel, ohne Runzel und ohne verschiedensten Nöten im Prinzip die negative Auswirkungen auf unsere Umgebung haben, dastehen. Deswegen arbeitet Gott an seiner Gemeinde. Und in den Familien, in den Ehen, führt Gott uns in diese Richtung, dass wir diesen Menschen, die uns kennen, als Christen, diesen Beweis liefern können. So wie Christus mit der Gemeinde umgeht, so geht er auch mit uns um. Liebe Kinder Gottes, liebe Ehen, liebe Familien, lasst uns diese Gotteshilfe für unsere Ehen beanspruchen, besonders in unserer Zeit, damit wir den Auftrag Gottes gerecht werden können. Damit wir das Ehe- und Familienleben so führen können, dass Gott in unserem Leben verherrlicht wird. Dass unsere Kinder es irgendwann mal Jahre später, wenn sie erwachsen sind, sagen können, meine Eltern haben so gelebt wie und so miteinander umgegangen, wie Christus mit seiner Gemeinde umgegangen ist. Und sie haben einander so geliebt, wie es hier heißt, dass sie die Gemeinde lieben, dass sie Christus lieben sollen. Die Gemeinde. Lasst uns diese Hilfe Gottes in unserem Gebiet als Familien lebend in dieser Zeit unter dem Einfluss dessen, was uns irgendwie von Christus wegbringen will. Lasst uns diese Hilfe Gottes beanspruchen im Gebet. Denn es heißt in Gottes Wort, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wisst ihr, wie geht es manchmal mit den Kindern? Sie sind noch so klein. Aber sie schieben die Hand der Eltern weg und sagen, alleine, alleine. Er möchte es allein. Und wir verstehen und wissen, es ist nicht fähig, grundsätzlich gewisse Dinge alleine zu machen. Aber es erhebt den Anspruch, alleine zu wollen. Und lasst uns darum diesen Anspruch nie erheben. Sondern lasst uns zu dem Herrn kommen und sagen, ich mache es, Herr, nie allein. Alleine mache ich nur alles kaputt. Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ja, mit deiner Hilfe. In dieser Welt, in dieser Zeit. Ja, mit deiner Hilfe. Und darum brauche ich deine Hilfe. Und dein Wort verspricht mir die Hilfe. Und ich komme im Gebet. Wir als Ehepaar kommen im Gebet, wir als Familie und beanspruchen die Hilfe, die du uns in deinem Wort versprochen hast. Wir sehen, die biblischen Prinzipien für die Ehe, die stehen und sind heute noch aktuell. Und Gottes Wort zeigt uns in diesem Lichtstrahl des Segens, dass eine Ehe, eine Familie, mitten unter den Verhältnissen unserer Zeit, im Segen, im Glück, in Harmonie, in Liebe, miteinander leben kann und all das, was ihnen zu schwer ist zu tragen, die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen kann. Und die Hilfe Gottes, die steht uns zu. Und Jesus gibt uns so viele Verheißungen, wo er uns einlädt und sagt, kommet her zu mir, wenn du Hilfe brauchst, wenn du belastet bist, wenn du mühselig bist, egal was in deinem Leben ist, komm zu mir.
bitte doch, und dir wird gegeben. Und darum, liebe Kinder Gottes, liebe Familienmitglieder, Kinder, Mütter, Väter, wer auch immer das ist, lasst uns die Hilfe Gottes in unserer Zeit in Anspruch nehmen. In Anspruch nehmen und mit der Hilfe Gottes eine Ehe führen, die in erster Linie aus unserer Sicht das Wesentliche darstellt, die Gemeinschaft untereinander bietet und uns zueinander bindet für das gemeinsame Verständnis. Und zweitens, dass in dieser gebildeten Gemeinschaft Christus im Mittelpunkt, im Zentrum steht und er verherrlicht werden möchte. Gott segne uns dazu. Amen.